Am Reformationstag übertragen wir in einer Übernahme vom österreichischen Rundfunk einen evangelischen Gottesdienst aus der Christuskirche in Wien Favoriten. Die Predigt hält Oberkirchenrätin Pfarrerin Ingrid Bachler.
Zweimal im Jahr am 31. Oktober, dem Reformationstag, und am Karfreitag überträgt Ö1 einen evangelischen Gottesdienst. Zur Übertragung am heutigen Reformationstag, die auch vom Deutschlandfunk übernommen wird, begrüßt sie Thomas Bogensberger. Den Gottesdienst in der Christuskirche in Wien feiern gemeinsam mit der Gemeinde Oberkirchenrätin Ingrid Bachler, Ortspfarrer Senior Michael Wolf und Pfarrerin Heike Wolf. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Chor der Studienrichtung Kirchenmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien unter der Leitung von Erwin Ortner. An der Orgel spielt Jeremy Joseph. Zu hören sein werden unter anderem Psalmvertonungen von Johann Hermann Schein und natürlich Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch.
Die Wahrheit wird zur Machtfrage. Was heute hochaktuell ist, das beschäftigte die Menschen schon vor 500 Jahren. Damals ging es auch um den Umgang mit der Wahrheit. Martin Luther kämpfte für die Reformation der Kirche. Die Folgen sind bekannt. Wer glaubt, das sei schon lange her, der irrt. Denn Reformation ist eine ständige Aufgabe an die Kirche. Und der richtige Umgang mit der Wahrheit ist, damals wie heute, eine Aufgabe für die ganze Welt. Herzlich willkommen zum Reformationsgottesdienst.
Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Reformationsgottesdienst hier bei uns in der Christuskirche in Wien. Und Sie alle, die über das Radio in Österreich und in Deutschland, über den Deutschlandfunk dabei sind. Hier in Wien Favoriten feiern Evangelische seit 121 Jahren. Seit unsere Kirche von einer Friedhofskirche zur Gemeindekirche wurde, an jedem 31. Oktober einen Gottesdienst zur Erinnerung an die Reformation. Für sie waren die Bildung und das Vermitteln des Wortes Gottes durch Bibelübersetzung immer zentral, damit die Menschen der Wahrheit auf den Grund gehen können. In diesen besonderen Zeiten unter Corona-Bedingungen muss die Gemeinde Mund-Nasenschutz während des ganzen Gottesdienstes tragen. Dies lässt den Gemeindegesang etwas dumpfer erscheinen.
Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen, lebendigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
Psalm 46 trifft in besonderer Weise die Anliegen der Reformation. Der gnädige Gott, der jeden von uns persönlich kennt und hört, deshalb lasst uns beten. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken.
Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben, mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen.
Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt.
Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Barmherziger und gütiger Gott, aus vielen Menschen sammelst du deine Gemeinde. Auch uns hast du gerufen und uns mit deinem Geist beschenkt. Wir sind beschämt darüber, dass wir uns deinem Einfluss oft entzogen und deinen Anspruch oft verleugnet haben. Wir waren stumme Beobachter des täglichen Geschehens und nicht beredte Zeugen deiner Gegenwart. Wir bitten dich, befreie uns aus unserer Gleichgültigkeit und Menschenfurcht. Lass uns nicht fallen, sondern vergib uns unsere Schuld und verhilf uns zu einem neuen Anfang aus deiner Kraft. Und nun höret das Wort der Vergebung. Der allmächtige und gütige Gott erbarmt sich deiner und vergibt dir durch Jesus Christus deine Schuld. Aufgrund dieser Befreiung können wir voller Zuversicht unseren Weg in die Zukunft gehen. Gott wird uns seine Liebe, seinen Mut und Zuversicht geben, um die Herausforderungen annehmen zu können. Im Römerbrief heißt es im 5. Kapitel: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher lasst uns einstimmen in das Lob Gottes. Lasst uns beten. Heiliger Gott, ewiger Vater, die Erneuerung der Kirche ist deine Sache. Mach uns dabei zu deinen Werkzeugen, dass auch durch uns dein Name geheiligt werde und dein Reich auch zu uns komme. Wir bitten dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Sind Fundamente. Es gibt ein Bibelwort, das lernen jüdische Kinder schon mit 4 Jahren auf dem Schoß ihrer Väter auswendig. Es wird zum Herzschlag, der das Leben eines jeden frommen Juden klar durchpulst, von der ersten bis zur letzten Stunde. Dieses Fundament steht im 5. Buch Mose im 6. Kapitel. Höre Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Worte der Heiligen Schrift. Gelobt sei Gott.
Oh,
erwirbt sich Ansehen bei Gott, weil er besonders emsig Gesetze und Regeln befolgt. Der Mensch wird von Gott erkannt, mit seinen Grenzen suchend, fehlbar und oft in Zweifel. Genauso nimmt Gott jede und jeden von uns als geliebtes Kind an. So beschreibt es der Apostel Paulus im 3. Kapitel des Römerbriefes. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. In der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke. Nein, durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, der Evangelist Matthäus berichtet davon, dass Jesus die Jünger in die Welt aussendet. Sie werden Schwierigkeiten erleben, aber er ermutigt sie, keine Angst zu haben, sondern sich für Gott zu bekennen. Die Probleme und Fragen der Jünger damals sind uns heute auch vertraut. Zum Beispiel die Frage nach der Wahrheit. Matthäus schreibt im 10. Kapitel: Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen, doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Gemeinde, manchmal können Sie schon verwirren. All die falschen Meldungen und Nachrichten, die sogenannten Fake News. Stimmt es nun, was die Twitter-Blase sagt, oder stimmt, was andere wieder schreiben im Netz? Warum gibt es eigentlich so viel Hass im Netz? Immer öfter höre ich, wem kann man überhaupt noch glauben? Der Wahrheitsgehalt vieler Nachrichten hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Da klingt es für mich beruhigend, wenn Jesus in den Bibelversen erklärt, nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts ist geheim, was man nicht wissen wird. Ja, sicher, er meint damit den Glauben. Die Jünger sollen ermutigt werden, dass sich am Ende der Tage zeigen wird, dass der Glaube an Jesus der richtige Weg ist. Jesus ermutigt diejenigen, die ihm nachfolgen wollen, sich zu diesem Glauben zu bekennen, auch wenn es schwierig wird im Leben. Um die Wahrheit in Glaubensfragen ging es auch dem Reformator Martin Luther vor rund 500 Jahren. Als er für seine Vorlesungen intensiv die Bibel gelesen hat, wurde ihm immer deutlicher, es stimmte einfach nicht, was seine Kirche behauptete. Die Kirche kann nicht sagen, bezahlen Sie und Sie erhalten dafür die Verkürzung des Fegefeuers für sich und auch sogar für die Angehörigen. Davon fand er nichts in der Bibel. Luther wollte darüber mit anderen Professoren und mit Bischöfen diskutieren. Deshalb hat er seine berühmten 95 Thesen verfasst, die sich für die damalige Zeit rasend schnell bis nach Rom verbreiteten. Wie konnte ein kleiner Professor aus Wittenberg in Mitteldeutschland es wagen, die Lehre der einen Kirche anzuzweifeln? Die Wahrheit wurde zur Machtfrage, denn trotz aller Widerstände hat Luther weitere Probleme aufgezeigt. Wie ist das mit dem Zölibat? Auch davon konnte er in der Bibel nichts finden. Oder wenn Christus unter uns präsent ist, warum brauchen wir dann einen Papst als seinen Stellvertreter? Warum soll Leben im Kloster ein besseres Leben vor Gott sein, als Leben mitten in der Welt, in der Familie? Wo steht das? Mit solchen Fragen hat Luther eine Auseinandersetzung begonnen, die die Kirche, aber auch ganz Europa, ja die Welt verändern sollte. Es war ihm wichtig, dass alle sich an dieser Diskussion um die Wahrheit beteiligen können. Darum hat er die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt und Schulen und Bildung für alle gefordert. Wahrheit ist nie ein Besitz, den ich allein habe. Alle Menschen, einzeln und als Gemeinschaft, müssen immer wieder um diese Wahrheit ringen. Unsere evangelische Kirche ist deshalb eine, in der nicht ein Bischof oder eine Pfarrerin das entscheidet, was richtig oder falsch ist. Nein, darüber diskutieren wir alle miteinander. Das ist nicht immer leicht auszuhalten. Manchmal finden Menschen, jetzt sollte aber jemand ein Machtwort sprechen. Die Wahrheit klärt sich, indem ich mein Gewissen immer neu an der Bibel orientiere. Das war Luthers Grundsatz. Und so steht die Bibel im Mittelpunkt unseres Glaubens. Wir bringen sie immer neu in einen Dialog mit unserem Leben und versuchen, eine Wegweisung für uns zu finden. Wir leben heute in Religionsfreiheit, aber manchen Christinnen und Christen fällt es schwer, sich in Gesprächen mit anderen zu ihrem Glauben zu bekennen. Wir leben doch in einem Zeitalter, in dem die Naturwissenschaften alles erklären können. Was bringt mir der Glaube, zum Beispiel wie in dieser Pandemie, die wir gerade erleben? Als Evangelische fragen wir, was Martin Luther dazu sagen würde. Martin Luther lebte im 16. Jahrhundert in einer Welt, in der die Virologie noch nicht erfunden war. Ebenso wenig wie Intensivmedizin oder gar die Herstellung von Impfstoffen. Es gab keine Verordnungen und keine Hygienevorschriften, sollte man meinen. Als es zu einem Pestausbruch in Breslau kommt, wird er deshalb gefragt, was zu tun sei. Im Spätherbst 1527 wütet die Krankheit auch in Wittenberg. Innerhalb von 2 Tagen gab es an einem Tag gleich 12 Tote. Die Lage ist ernst, die Menschen sind verzweifelt. Die Antwort Luthers zeigt, dass es im Hintergrund heftige Debatten um den richtigen Umgang mit der Epidemie gegeben haben muss. Manche Ideen, die er dazu hat, sind praktisch und klug. Er, der sonst oft wissenschaftsfeindlich ist und sich auch über Ärzte aufregt, plädiert dafür, auf ihren Rat zu hören. Er sagt, dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht toll, kühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Luther begreift auch, dass die Reformation zu schwierigen Entwicklungen in der Versorgung der Kranken und Armen geführt hat und entwirft ein neues diakonisches Versorgungssystem. Ebenfalls 1527 überredet er Kurfürst Johann, ein Kloster zum Spital umzubauen. Schon 1522 wird im sogenannten Gemeinen Kasten, der damals eine Art Sozialhilfe war, gefordert, in besonders sterblichen Zeiten für die Krankenfürsorge einzustehen. Das alles ist Geschichte. Es zeigt aber, dass die Reformation auch eine Bewegung ist, die alte Formen durch neue ersetzt, um die Not der Menschen zu lindern. Für Martin Luther sind Seuchen keine Strafe Gottes, sondern eine Herausforderung für den Glauben. Es ist kein zorniger Gott, der die Menschen mit einer Krankheit erziehen will, sondern Gott leidet mit den Menschen mit, die unter der Pandemie leiden, die psychisch mehr und mehr angegriffen sind von Isolation, Unsicherheit und Angst. Das trifft auch die Stärksten dann und wann. Die drohende Krankheit, die Pest, ist das, was damals permanent und überall den Menschen vor Augen war. Es wird gezählt und gesammelt, damals auf Schiefertafeln, heute auf digitalen Tafeln. Martin Luther wirbt um einen anderen, einen am Bild Christi geschulten Blick. Nicht im Wegschauen oder im Verdrängen liegt der Trost. Er sieht, wenn man so will, durch die Statistiken und Zahlen hindurch und verkündet, dass wir das Unglück anders als die Welt sehen und solchen Trost erhalten. Für Martin Luther zeigt sich Gott in der Gestalt des Pestkranken am Kreuz wie am Isenheimer Altar in Colmar. Dieser geschundene Körper, voller Narben, wie er von Matthias Grünewald dargestellt wird, ist auch der Auferstandene, an dem Gott die Macht des Todes scheitern lässt. Liebe Gemeinde, die Reformation geht weiter. Auch 503 Jahre nach Luthers Thesen, auch in der Pandemie. Am Reformationstag 2020 bleibt uns mit Blick auf Jesus vor allem der geistliche Zuspruch und Trost über alle Sorgen hinweg. Das ist reformatorisch und christlich. Amen.
Barmherziger Gott, deine Arme breitest du aus über die ganze Welt und willst, dass wir glücklich werden in allem, was uns bedrückt und bedrängt. Stimme lässt du uns sein für die Stummen, Licht für die im Finstern. Lass uns in der Welt der harten Tatsachen, der Ausbeutung von Natur und Mensch, der Sanftmut eine Stimme geben, eine Stimme der Sanftmut sein.
Gütiger Gott, in unserer Welt, in der Leistung zählt, lass uns denen eine Stimme geben, die nicht mitkommen. Lass uns eine Stimme sein für die Verzweifelten und Kranken, für die Armen und für alle, die ihre Arbeit verloren haben und verlieren. In der Welt, in der jeder sehen muss, wo er bleibt, lass uns den Übersehenen und Geächteten eine Stimme geben.
Liebender Gott, in einer Welt, die so oft nur auf die Lauten hört, lass uns die Leisen nicht überhören, die sich im Hintergrund halten und doch am Gelingen des Lebens von uns allen beteiligt sind, die systemrelevant sind und an so wichtigen Orten arbeiten wie Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und Lebensmittelgeschäften.
Befreie und erneuere, erlöse und bewahre uns. Vergib uns und gib uns Kraft. Dir gebühren Ehre und Dank, denn was wir sind und sein können, sind wir durch dich. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam beten, wie es uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Yeah.
Und nun geht hin im Frieden und im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Das war die Übertragung eines evangelischen Gottesdienstes zum heutigen Reformationstag aus der Christuskirche in Wien Favoriten. Mit der Gemeinde gefeiert haben Oberkirchenrätin Ingrid Bachler, Ortspfarrer Senior Michael Wolf und Pfarrerin Heike Wolf. Sie hörten Psalmvertonungen von Johann Hermann Schein, gesungen hat der Chor der Studienrichtung Kirchenmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien, unter der Leitung von Erwin Ortner. An der Orgel war Jeremy Joseph. Tontechnik Robert Pawlitzka, Leitung der Übertragung Thomas Bogensberger.
In einer Übernahme vom österreichischen Rundfunk übertrug der Deutschlandfunk einen evangelischen Gottesdienst zum Reformationstag.